Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von All About Telemedizin, dem neuen Live-Podcast-Format hier bei LinkedIn und überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute in der dritten Folge wollen wir uns dem Thema die Zukunft der ambulanten Versorgung widmen. Wo stehen wir heute? Welche externen Einflüsse haben wir? Wo wird sich aber auch das System der ambulanten Versorgung zukünftig hinentwickeln? Für die Diskussion hier habe ich mir einen sehr spannenden Gast eingeladen. Darf heute ganz herzlich Emek Altun begrüßen, Geschäftsführer des Vita Group Health Dialogs. Herzlich willkommen, Emek.
Hi Jan, grüß dich.
Und wir haben eben schon im Vorgespräch gerade darüber gesprochen, dass du ja schon viele Jahre aus unterschiedlichen Perspektiven dich mit dem Thema Versorgung auseinandersetzt. Und ich habe eben auch gelernt, dass die Vita Group schon seit 23 Jahren sich mit dem Thema Telemedizin beschäftigt. Also vielleicht können wir da direkt mal starten, dass du von deiner Seite natürlich kurz noch was zu dir sagst und dann in dem Zusammenhang auch nochmal einen Einblick gibst über das, was die Vita Group gemacht hat und auch heute macht.
Sehr gerne, Jan. Womit soll ich anfangen? Up to me.
Ja, gerne vielleicht erstmal zwei, drei Sätze zu dir persönlich, auch was dein Antrieb ist, sich überhaupt diesen Themen zu widmen. Du machst das ja mit sehr viel Leidenschaft auch seit vielen, vielen Jahren. Also was treibt dich da auch persönlich an?
Gerne, Jan. Also erstmal lieben Dank für die Einladung. Freue mich ungemein auf die nächsten paar Minuten mit dir. Auch mal in einem anderen Format sozusagen in den Deep Talk zu kommen. Ja, also ich bin tatsächlich jetzt seit über 15 Jahren in der Telemedizin unterwegs und mich treibt das einfach sehr, sehr intensiv an, sage ich mal. Ja, Versorgung schneller, direkter zum Versicherten und zum Patienten zu bringen. Ja, tatsächlich. Ich glaube, da sind wir uns ja darüber einig, dass es nicht an den technischen Instrumenten mangelt, sozusagen. Es sind eher strukturelle und regulatorische Herausforderungen, die es noch weiter zu lösen gilt, um das Etablieren von orts- und zeitunabhängiger Versorgung in der Fläche viel intensiver und viel breiter ankommen zu lassen. Und das treibt mich durchaus an, weil es einfach sinnvoll ist. Ja, es gibt so viele Use Cases, sage ich mal, ja, wo es einfach so super sinnig ist, dass dort ein Stück Software oder eine Videosprechstundenlösung oder gerne auch beides in einer längeren Strecke sozusagen zusammenkommt. Und bitte nicht nur, weil jetzt der Versicherte sagt, ja, ich bin jetzt super convenient, ich sitze daheim und ich möchte jetzt unbedingt nicht in die Praxis gehen. Das sind natürlich die No-Brainer-Cases. Es gibt durchaus viel mehr Anwendungsgebiete und Anwendungsfälle, die am Ende des Tages auch zu einer echten Entlastung für den Arzt und die Ärztin führen sozusagen. Ja, und die sind in der Fläche noch viel zu wenig im Einsatz und dafür brenne ich tatsächlich, ja, mit meinem Team. Das macht mir sehr viel Spaß und vielleicht um die Brücke zu Vita Group zu schlagen, und das kann ich besonders, also dieser Leidenschaft kann ich besonders gut jetzt seit 6 Jahren in der Rolle als Geschäftsführer eines der Unternehmensteile in der Vita Group nachgehen sozusagen, weil genau diese Leidenschaft eigentlich in der DNA des Unternehmens auch mit Gründung vor 23 Jahren steckt. Ja, also wir haben damals schon sehr, sehr früh angefangen, so das Dreitastentelefon, Notfalltelefon zu entwickeln und zu etablieren. Wir haben eigenes EKG-Gerät entwickelt und in Verkehr gebracht, haben dazu die passende Software als Medizinprodukt etabliert, haben dazu ein telemedizinisches Zentrum gegründet mit eigenen ärztlichen Ressourcen, ja, um diesen Full-Cycle auch abbilden zu können. Und das alles vor, sage und schreibe, 20 Jahren. Ja, also wenn man sich darüber freut, dass vor 2 Jahren oder vor einem Jahr vielmehr die nach dem GBA sozusagen Telemonitoring in der Herzinsuffizienz vergütet wird. Da haben wir das vor 18, 20 Jahren teilweise schon begonnen und realisiert. Und das ist sicherlich sehr tief verankert in der Vita Group DNA. Ja.
Ja, vielen Dank für die Einblicke da an der Stelle. Und du hast auch schon ein paar Punkte angesprochen, auf die wir in der weiteren Folge des Gesprächs auch nochmal tiefer einsteigen werden. Also zum einen Möglichkeiten, wie Versorgung zukünftig aussehen kann, gleichzeitig aber auch Herausforderungen, vor allen Dingen regulatorischer Natur, denen wir heute noch in vielen Fällen gegenüberstehen. Wir haben uns bewusst auch Live-Talk-Formate entschieden, weil wir die Interaktion und den Austausch fördern wollen. Also daher auch an der Stelle nochmal der Aufruf an alle, die jetzt hören und zuschauen, gerne auch die Fragen und Anmerkungen in die Kommentare geben. Wir gehen da gerne auch in den nächsten Minuten drauf ein. Also Fragen direkt an Emek, Fragen direkt an mich, auf all das, worüber wir uns gleich unterhalten werden, sind hier gern gesehen. Und wir wollen wirklich in den Austausch kommen, weil wir auch der Überzeugung sind, dass Zusammenarbeit und Austausch und auch Verständnis für die gegenseitigen unterschiedlichen Positionen braucht, ja, um zu guten Lösungen zu kommen. Also insofern da gerne das Angebot wahrnehmen. Emek, wenn wir heute den Status quo der ambulanten Versorgung schauen, dann haben wir mal so grob 800 Millionen Behandlungsfälle. Ja, also jeder Deutsche geht im Schnitt 10-mal zum Arzt quasi in der ambulanten Struktur. Gleichzeitig haben wir einen geradezu homöopathischen Anteil dessen, was da telemedizinisch passiert. Im Jahr 2022 haben wir im Summe 1 Million Videosprechstunden in Deutschland gehabt, die abgerechnet wurden. Also 3 Millionen versus 800 Millionen. Da sieht man schon mal eine Diskrepanz. Und auf der anderen Seite haben wir aufgrund auch Demografie die Herausforderung, dass in den nächsten 10 Jahren etwa 25-30% der Ärzte vom Ruhestand betroffen sein werden. Also auf der einen Seite haben wir eine sehr hohe Nachfrage und auf der anderen Seite aber immer weniger verfügbare Arztkapazität. In den Projekten, die ihr heute umsetzt, also wie wird das da auch für euch spürbar und was sind da auch Lösungen, an denen ihr konkret arbeitet, um diesen Herausforderungen zukünftig zu begegnen?
Ja, gut, am Ende sind wir Industrieplayer wie ihr auch und the Holy Grail ist ja letztlich ein Stück weit in die Skalierung zu kommen, ja, und am besten einen Hockeystick zu haben, der sehr, sehr früh vertikalisiert, ja, und ich glaube, eine erste Maßgabe ist es, und das sage ich jetzt, weil unsere Unternehmung das seit ja mehr als 2 Jahrzehnten mittlerweile tut, sich von dem Gedanken erstmal zu verabschieden, zu glauben, dass Telemedizin jetzt als skalierfähiges Geschäftsmodell in irgendeiner Form implementiert wird und dabei komplett an den jetzigen Strukturen der ambulanten Versorgung auch ein Stück weit vorbeigeht. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die wir haben, wenn wir über den Anteil von Telemedizin sprechen, gemessen am, wie du es gerade erwähnt hast, gemessen an der Gesamtanzahl an ambulanten Versorgungsfällen. Was uns vielleicht nicht so gut gelungen ist als Industrie im Laufe der letzten Jahre, ist es viel integraler zu denken sozusagen. Ja, also wir nennen das ja Hybridisierung, ein Stück weit sozusagen viel integraler technische Komponenten, telemedizinische Strecken in die gesetzte analoge Versorgungsstruktur zu etablieren. Ich glaube, das ist eine Major Herausforderung für uns alle, die letztlich auch dazu führt, dass wir viel mehr Akzeptanz auf allen Seiten genießen werden. Ja, es läuft ja gefühlt permanent dieser Freund-Feind-Kenner bei Körperschaften des öffentlichen Rechts, sage ich mal, ja, bei der Frage, was möchte die Industrie eigentlich jetzt bezwecken, wenn sie ein Krankenhaus kauft und ein MVZ gründet. Ja. Ich glaube, da muss es viel mehr darum gehen, dass sich man sagt ja so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dass sich alle auf ihre Kernkompetenzen beruhen und dann sozusagen synergetisch auch Effekte ziehen, um dann auch nach vorne ja viel, viel bessere, hybridere Versorgungsstrecken zu bauen, die dann auch hoffentlich einen höheren telemedizinischen Anteil gemessen an der Versorgungsstrecke mitbringen. Das gelingt uns derzeit noch nicht so gut und das sehe ich schon als wesentliche Herausforderung tatsächlich.
Du hast gerade gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was total Sinn macht, wenn man in kooperativen Modellen unterwegs ist, aber selbst dann bringt es ja Herausforderungen mit sich. Also gerade nach meiner Einschätzung der Anspruch, das Frontend zum Patienten zu sein, den Patienten zu steuern, den beansprucht die GKV sehr stark für sich, auch den beansprucht die KV-Welt für sich. Und da gibt's aber auch mittlerweile ja einige Industrieunternehmen, die in dieser Gemengelage mitmischen und mal ähnlich für sich Steuerung zu heute mal beanspruchen. Wie nimmst du das heute wahr? Also ist es so, dass sich vor allem auch GKV und auch KV-Welt da mittlerweile ein Stück annähern im Sinne einer gemeinsamen Logik? Oder ist das etwas, wo wir noch sehr weit von entfernt sind?
In meiner Bewertung wird immer ein gewisser Bias dabei sein, natürlich geprägt von Hoffnung und Business Cases sozusagen, die dahinter stehen. Aber inhaltlich bin ich überzeugt davon, dass da eine Annäherung stattfinden muss, dass sie auch viel rascher und in einer viel intensiveren Form stattfinden muss, als wir sie vielleicht heute wahrnehmen. Weil genauso wie du es sagst, ja, jeder beansprucht sozusagen diesen Steuerungsgedanken. Die erste Anlaufstelle für den Versicherten, für die Versicherten, für die Patientinnen und Patienten zu sein, hinten raus auch die komplette Strecke, die Supply Chain abzudecken, ja, ohne dass ein Versicherter rausspringen muss aus der Experience, die dann beispielsweise eine Krankenkasse bereitstellt oder ein Leistungserbringer bereitstellt. Ich glaube, an der Stelle müssen wir uns tatsächlich darauf besinnen, wer denn eigentlich was gut kann. Und wir erleben es ja jetzt auch, kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, durch den mit Blick auf den ein oder anderen Gesetzgebungsprozess. Es wird ja sogar in Zukunft noch viel mehr Zugangspunkte in die Versorgung geben, als wir sie heute haben. Und der Anspruch sozusagen zu hegen, den einzigen, den alleinigen oder den primären Zugangspunkt bereitzustellen, ist auch absoluter Humbug. Ja, also insofern müssen wir uns darauf einstellen, dass es in Zukunft verschiedene Touchpoints für Menschen geben wird, in die ambulante Versorgung rein tappen zu können, sozusagen. Ja, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass natürlich die Frage ist, wie wird Versorgung organisiert hinten raus, ja. Und da bin ich der festen Überzeugung, deswegen Schuster, bleib bei deinen Leisten, dass es Leistungserbringerinstitutionen gibt, die, glaube ich, Versorgung besser organisieren können als wir, die das noch besser könnten, als sie es vielleicht auch heute tun, vielleicht auch über den Sicherstellungsauftrag hinausgehen müssten. Und dann entsteht wieder eine ganz schöne Symbiose, ja, wo ich auf der einen Seite als Krankenversicherung beispielsweise einen sehr niederschwelligen Zugangspunkt für meine Versicherten biete, sie an die Hand nehme, sie durch das System lotse und an geeigneter Stelle ein Handover habe zur Leistungserbringung und dem Arzt sozusagen. Ja. Und dann habe ich ein sehr gutes Zusammenspiel und der Versicherte ist am Ende des Tages grundsätzlich happy und gut versorgt. Ja. Mhm.
Aktuell ist ja die ambulante Versorgung sehr stark verknüpft, auch mit dem physischen Kassensitz. Ja. Mit Blick auch auf die aktuelle Gesetzgebung wird sich das ja lösen. Also auch Homeoffice für Vertragsärztinnen wird ja möglich werden. Es wird dennoch eine enge Verzahnung mit dem physischen Kassensitz verbunden sein. Was glaubst du, so ein bisschen Blick in die Glaskugel, wann werden wir den ersten rein digitalen Kassensitz sehen?
Ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lang, ja. Also teilen wir beide wahrscheinlich die Einschätzung, ja. Also am liebsten gestern. Der Damm wird und muss auch brechen, ja. Das hat ja unterschiedliche Aspekte, ja. Nicht zuletzt die Attraktivität des Berufsstandes sozusagen auch. Aber auch Stichwort ländlicher Raum, ja. Also überhaupt in irgendeiner Form ärztliche Kapazitäten in die infrastrukturschwachen Regionen reinzubekommen, sage ich mal, kann ja in Zukunft noch viel weniger dadurch funktionieren, dass ich wirklich einen Arzt oder eine Ärztin physisch vor Ort installiere. Ja, insofern muss der Schmerz einfach nur groß genug sein. Das so tickt das Gesundheitswesen, das Deutsche einmal mehr. Ja, also der Schmerz muss so heftig sein, dass man dann zum Umdenken angeregt ist sozusagen und auch zum Umstrukturieren angeregt ist. Meiner Einschätzung nach sprechen wir da über einen Zeithorizont von maximal 3 bis 5 Jahren. Und am Ende ist es ja ein Zusammenspiel, weißt du ja auch, Jan, ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen regulatorischen Aspekten. Du hast einen angesprochen, Homeoffice-Fähigkeit, Virtualisierung des KV-Sitzes, die Vergütungsmechanik. Ich meine, die Vergütungsstruktur ist ja rein physisch ausgerichtet, ja, und man hat sich ja so ein paar Behilfswerken orientiert, telemedizinische Vergütung auch vornehmen zu können. Es gibt Abschläge, es gibt Zuschläge. Ja. Also es ist der Sache eigentlich nicht mehr so ganz gerecht, wie die Vergütungsmechanik heute für telemedizinische Leistungen aufgesetzt ist. Ja. Und da zählen doch sicherlich noch viel mehr weitere Faktoren darauf ein, die regulatorisch im Zusammenspiel wirken müssen, dass auch wirklich Ende zu Ende nachhaltig Telemedizin sich verankert und nicht nur so ein Covid-Hype ist, sage ich mal.
Ja. Ja. Jetzt sagst du ja, die Zukunft wird zukünftig hybrid sein. Also es wird darum gehen, analoge Versorgungsangebote sinnvoll durch digitale Angebote und vor allen Dingen auch digitale Zugänge in die Versorgung zu ergänzen. Gleichzeitig werden wir neue Zugangspunkte sehen. Also der Anspruch auf assistierte Telemedizin in der Apotheke ist ja gesetzlich verankert. Ich bin total überrascht, dass das in der Diskussion gar keine Rolle spielt. Ja, also sowohl die Apotheken halten sich extrem bedeckt nach meinem Empfinden auf dem Thema, auch die Ärztevertreter, auch die KVen, also so richtig springt da drauf keiner an. Wie ist da dein Blick da drauf? Welche Rolle wird die Apotheke, ich sag mal, da auch in Zukunft in der Versorgung spielen können? Also mit Blick auch auf die ärztliche Versorgung.
Eine viel wichtigere, als sie es heute tut, sozusagen. Ja, also es ist ja immer die Diskussion, wie viel Kompetenz, sage ich mal, wie viel medizinische Kompetenz wird der Apotheke und dem Personal innerhalb der Apotheke zugesprochen. Und am Ende ist es ja immer so ein Konflikt. Ich glaube, in Zukunft wird auch der Arzt oder die Ärztin froh sein. Das erleben wir auch, Jan, das geht dir ja auch so. Auch in unseren gemeinsamen Projekten geht es uns ja so, dass wir die Ärztinnen und Ärztinnen haben, die, wenn sie teilnehmen, darum bitten, dass eine gescheite Vorqualifikation stattfindet. Ja, dass jetzt nicht einfach nur, jetzt gerade in der Pädiatrie beispielsweise, alle hysterischen Eltern irgendwie einfach durchgelotst werden und dann bei der Ärztin in der Videosprechstunde landen, sondern eine gewisse Selektion im Vorfeld stattfindet, ein Filtern stattfindet, eine Steuerung stattfindet, vielleicht sogar ein Ableiten dahingehend stattfindet, dass eben die ärztlichen raren Kapazitäten nicht überbeansprucht werden, dort, wo es nicht notwendig ist. Und da kann genau eine Apotheke natürlich auch eine entscheidende Rolle dabei spielen, diesen Zuweisung zum Vermittlungscharakter gerecht zu werden. Übrigens nicht nur die Apotheken. Also ich bin auch überzeugt, dass es in Zukunft noch viel mehr Zugangspunkte geben wird, als wir sie heute haben. Also wir sprechen ja heute über die Apotheke, wir sprechen über Gesundheitskioske, sprechen über Primärversorgungszentren, wir sprechen über die Arztpraxis. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit entfernt davon, auch nicht medizinische Zugangspunkte in die Medizin sicherstellen zu wollen. Also wir werden uns früh fragen, wenn wir öffentliche Gebäude vorhalten, warum sollen wir sie nicht nutzen, durch ein Terminal beispielsweise den Einstieg in die Versorgung zu ermöglichen. Ja, alles das hilft ja, um eine viel bessere, ja, um es nicht Triage zu nennen, um eine viel bessere Steuerungsmechanik zu etablieren und die sehr, sehr raren Ressourcen so effizient wie möglich auch entsprechend einzubringen und sie dann noch.
Ja, das ist eine gute Antwort auch auf eine Frage, die uns hier zwischenzeitlich erreicht hat von Katrin, die nämlich gefragt hat, worin siehst du eure Kernkompetenzen und welchen Nutzen bringt dieser in der ambulanten Versorgung? Und ich glaube, gerade der Aspekt, neue, auch digitale Zugänge zu gewährleisten und dann diese Steuerungslogik drauf zu tun, auch in der Mensch-Maschine-Kombination, ja, Symptomchecker, Assessments kombiniert mit einem menschlichen Intelligenz quasi dahinter. Das sind die Mechanismen, die du gerade beschrieben hast. Also würdest du das auch so beantworten?
Absolut, zu 100%. Also wenn ich es vielleicht noch mal ein bisschen verstärken dürfte, dann würde ich sagen, dass die, und Jan, ihr seid ja ein wesentlicher Partner, ihr seid ja ein Preferred Partner für die Videosprechstunde für uns. Und ich meine, wir sind ja beide gemeinsam auch mit einem positiven Ergebnis auch durch das Implementierungsfeuer gegangen, sage ich mal, ja. Und das ist ja im Wesentlichen nur eine Komponente, die zur Telemedizin beiträgt. Du hast gerade weitere angesprochen. Erstmal einen digitalen Zugangspunkt und ein Frontend bereitzustellen, ein medizinisches Assessment zu integrieren oder verschiedene medizinische Assessments zu integrieren, eine Terminierungslogik dahinter zu stellen, Arztkapazitäten zu organisieren und diese Verfügbarkeiten überhaupt technisch abzubilden, die Videosprechstundenlösung bereitzustellen, die Abrechnungsfähigkeit überhaupt darzustellen, den Datenimport sozusagen zu gewährleisten, das bitte auf einem interoperablen Weg. Das sind alles technische Aspekte, die müssen vernetzt werden, die müssen auf einer Plattform orchestriert werden. Und das ist etwas, was wir mit unserem Produkt HealthMatch letztlich getan haben. Und im Wesentlichen ist es ja heute so, wie du auch weißt, Jan, wir haben ja so knapp über 200 Kolleginnen und Kollegen, nicht ärztliche, medizinisch qualifizierte Kräfte, die in unserem virtuellen telemedizinischen Zentrum agieren. Und dort haben wir im Jahr so ungefähr 3 Millionen Vermittlungs- und Steuerungsentscheidungen, die wir treffen. Da rufen Versicherte zum Beispiel die F6, F7 an. Dann gehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strukturiert in der Bedarfsermittlung durch, um dann die richtige Arztressource zu allokieren, teilweise sogar den Arzt zu disponieren oder die Ärztin zu disponieren zum Hausbesuch. Und gleiche Logik haben wir in unserem HealthMatch als Produkt auch verankert. Und damit würde ich sagen, Zugangspunkte schaffen, gerne auch digital, ist eine wesentliche Kompetenz. Und wie du sagst, die Steuerungsintelligenz zu haben, sie weiter zu verfeinern, sie auszubauen, um eine passgenauere Vermittlungsentscheidung zwischen Versicherten und Arzt und Ärztin treffen zu können, sozusagen. Wo wir jetzt mittlerweile auch sehr intensiv in KI-Modellierung unterwegs sind, ja, weil das Entscheidungsgrundlagen sind, die zukünftig neben den starren Algorithmen auch durchaus durch maschinelles Lernen beispielsweise angereichert werden. Das sind so zwei Bereiche, wo ich sage, da sind wir gut unterwegs, haben ein tolles Team und bewegen da auch wirklich sehr, sehr viel inhaltlich in die richtige Richtung.
Ja. Ist die nächste Frage eingetrudelt, bevor wir darauf eingehen, auch nochmal auf das Bezug nehmen, was du gerade gesagt hast. Ihr seid da gut unterwegs. Gibt's da auch Projekte, über die du sprechen kannst? Weil was wir hier auch mit diesem Format erreichen wollen, ist Beispiele aufzeigen, wo es funktioniert, wo es in der Praxis ist, dass wir aus dieser Negativkommunikation rauskommen im Sinne von, wenn wir darüber reden, was nicht funktioniert, sondern die Projekte aufzeigen, in denen etwas umgesetzt wird, in denen etwas Neuartiges trotz aller Herausforderungen, die wir haben, entstanden ist. Also gibt es da was, über das du Stand heute schon sprechen kannst?
Ja, klar. Also das eine oder andere Mal nenne ich vielleicht keinen Namen. Ein gemeinsames Projekt, ja, in dem wir auch letztlich sehr, sehr früh in den Ausschreibungsprozess gestartet sind, ist ja das Projekt, das wir mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns realisieren. Ja, also die KVB kurz, die hat ja letztlich den Sicherstellungsauftrag, stellt ja diesen auch letztlich über den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder bildet den letztlich auch über den ärztlichen Bereitschaftsdienst ab. Und jetzt ist es ja so, dass seit Anfang letzten Jahres, ich glaube seit März letzten Jahres, nagel mich nicht fest, die Verpflichtung auch existiert, Videosprechstunden im Rahmen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu erbringen. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, diesem gesetzlichen Anspruch zu genügen. Entweder ich überspitze jetzt in der Formulierung, ja, ich installiere einfach eine sehr, sehr schlanke Videosprechstundenlösung Plain und stelle sie bereit, dann habe ich den gesetzlichen Auftrag erfüllt. Oder ich mache mir tatsächlich Gedanken darüber, wie Abläufe verändert werden können, wie Orts- und Zeitunabhängigkeit besser implementiert werden kann. Und dann bin ich schnell bei einem Charakter eines Projektes, das viel vernetzter ist, technologisch natürlich viel komplexer ist und eine ganz andere Plattformbasis bedarf. Und das ist ja letztlich etwas, was wir mit der KV Bayerns realisieren. Das heißt, in Zukunft hat der Versicherte die Chance, auch digital einzusteigen, muss nicht mehr telefonieren, kann dann digital praktisch mit dem strukturierten medizinischen Ersteinschätzungsinstrument ESMED praktisch einmal zu einem Ergebnis zur richtigen Versorgungsebene kommen und kann dann bei Bedarf, wenn die Versorgungsebene telemedizinisch ist, sich einen Termin setzen und dann telemedizinisch mit einem Kassenarzt oder einer Kassenärztin aus Bayern die Fernbehandlung letztlich durchführen und idealerweise letztlich zum Fallabschluss kommen, ja, wo wir auch eure Videosprechstunde letztlich auch einsetzen. Das ist ein Case, den wir mit der KV Bayerns realisieren, wo wir letztlich auch mit Siemens partnern, gerade bei der Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit der Frage um, was passiert, wenn stationär ins Spiel kommt? Wie funktioniert eigentlich eine Vermittlung in die stationäre Welt vorzunehmen oder andersrum? Ja, und das ist ein wesentliches Projekt, sage ich mal, was uns sehr stark bewegt. Ein anderes ist vielleicht von der Krankenversicherung gesprochen, gleiche Produktbasis, wo es dann darum geht, dass ein Versicherter erstmal im Kontext Schwangerschaft beispielsweise, im Kontext Pädiatrie, im Kontext Schmerz einen Einstieg findet über eine Versorgungsanwendung sozusagen, die Kasse bereitstellt, dort ein paar Bedarfsabfragen vorgenommen werden, eine Bedarfsermittlung vorgenommen wird und dann der Versicherte letztlich in der Region der jeweiligen Kasse dann praktisch in die richtige Versorgungsleistung gesteuert wird. Das kann telemedizinisch sein, muss aber nicht, kann auch physisch vor Ort sein. Wir dürfen ja nicht vergessen, Wunschschließen, Bildgebung. Es gibt so viele Cases, da brauche ich die Arztpraxis physisch, da brauche ich den Arzt oder die Ärztin physisch. Die Cases gilt es natürlich dann auch irgendwo über die Plattform in der Vermittlung auch abzudecken. Ja, das ist ein zweites Projekt, sage ich mal, wo wir auch gemeinsam unterwegs sind.
Ja, also am Ende ist zum einen vor allen Dingen ja diese Vermittlungsleistung an der Stelle auch nochmal, also um zunächst einmal Versorgungsbedarf und auf Versorgungsebene zu ermitteln und dann zielgerichtet zum Versorgungsangebot zu steuern, was ja auch eine Antwort ist auf die ursprüngliche Herausforderung, die wir skizziert hatten. Wir haben also die Patientenkontakte werden auch nicht weniger werden, weil wir werden als Bevölkerung immer älter und immer kränker. Und gleichzeitig haben wir weniger zur Verfügung stehende Ressource Arzt. Also diese effiziente Aussteuerung ja dieser Ressource, der wird ja ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor am Ende sein. Und genau an der Nahtstelle entstehen dann vermutlich auch die starken Synergieeffekte zwischen dem GKV und dem KV-System, ja. Und glaube an der Stelle auch nochmal der Aufruf, also an alle, die da Lust haben, gemeinsam auch in den Austausch zu gehen. Wir vermitteln auch da gerne wieder an der Stelle und bringen uns damit eine Diskussion. Und einer, der sich da auch schon seit vielen Jahren sehr intensiv engagiert, ist der Andreas Lenz, der hier auch eine Frage dargelassen hat. So richtig nach vorne wird es erst gehen können, sagt er, wenn die einzelnen Akteure keine Angst mehr um Nachteile bei ihrem Einkommen bzw. den Budgets haben, fürchten müssen und dass der Mangel an Menschen in diesen Berufen noch größer wird. Und dann rückt der Gedanke der Ergänzung und das Miteinander mehr in den Mittelpunkt. Also im Umkehrschluss, Andreas, sagst du, glaube ich, heute ist noch nicht der Gedanke der Ergänzung, sondern des Wegnehmens eher vordergründig. Ja, und man ist deutlich stärker auch wettbewerbsmäßig unterwegs. Ich merke, das zahlt eigentlich im Grunde auch auf die Diskussion an, die wir gerade machen, aber ist auch deine Meinung, denke ich mal, ne?
Ja, also wie könnte ich Andreas widersprechen? Insofern, als wir beide Adler Mannheim-Fans sind, muss ich ihm alleine schon deswegen zustimmen. Aber Spaß beiseite, klar, wir hatten es ja am Anfang auch darüber. Am Ende, wir sprechen ja auch gerne von Co-Opetition, ja, also diese Symbiose aus Kooperation und Competition, also Cooperation and Competition, Wettbewerb und Kooperation. Es wird Versorgungssituationen, Marktsituationen geben, wo man miteinander partnert und in anderen Situationen vielleicht auch Wettbewerber zueinander ist. Und das ist auch völlig fein so. Solange es so ist, dass wir inhaltlich getrieben sind und alle ihre Kompetenzen einbringen, die wirklich eine Synergie mitbringen, ist das auch absolut gewollt und akzeptiert. Das nehme ich aber noch nicht so wahr, dass sich dieses Mindset sozusagen setzt. In der Tat nimmt ein Arzt oder eine Ärztin noch viel mehr wahr, entlassen zu werden, statt entlastet zu werden sozusagen. Und dann kommen noch tausend andere Themen, Stichwort TI, EPA und Co. auf die Arztpraxis zu. Ich muss meine kompletten Versorgungsprozesse in der Praxis verändern. Jetzt habe ich auf einmal zwei Wartezimmer, mein physisches und das virtuelle. Jetzt muss ich mich auch noch mit drei Frontends beschäftigen, neben meinem Primärsystem. Wie soll ich das denn alles handeln? Und das plus die Vergütung, die Andreas anspricht, und das sorgt erstmal für eine Abwehrhaltung, die ich ehrlicherweise auch nachvollziehen kann. Ja, man kann ja so viel schimpfen, wie man will, über Ärztinnen und Ärzte, aber das ist ja am Ende des Tages Realität. Erstmal belastet es und entlastet nicht. Und wir müssen halt einen entlastenden Zugang finden, sozusagen einen entlastenden Weg finden, um dann auch gemeinschaftlicher und miteinander dann auch agieren zu können.
Ja. Schließt sich ja dann direkt die Frage an oder drängt sich ja dann quasi auf. Also wie schaffen wir denn das? Also du hast Mindset angesprochen, also da bin ich persönlich auch der Überzeugung, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man mit einer anderen Einstellung da reingeht. Da gibt es aber viele Akteure, Organisationen, die ihre Geschäftsmodelle aufgebaut haben über Jahre, Jahrzehnte, die eben nicht diese Kooperationsmodelle als DNA tragen. Also wie schaffen wir das, diese Strukturen und auch diese Gedankenstrukturen aufzubrechen?
Manch einer würde sagen, durch gesetzlichen Druck und durch Verpflichtungen und so, und da bin ich kein Fan von, ehrlicherweise. Also ich bin ein Riesenfan von Usability, von Nutzererfahrung, von smarten, guten, mehrwertstiftenden Journeys, die man bauen muss. Und in diesen Journeys spielt eben nicht nur der Patient oder die Patientin eine Rolle. Und es zeigen ja viele dieser telemedizinischen Lösungen, in der Regel haben sie auf der Demand-Seite nicht das Problem. Also in der Regel ist nicht das Problem, durch Marketing-Spendings es hinzukriegen, dass ich ausreichend Traffic auf mein Produkt erzeuge. Es ist ja eher die Supply-Strecke, die hinten nicht funktioniert, die Kapazitäten, auch ärztliche Kapazitäten zu haben, um den Fall, um den Versicherten bedienen zu können. Und das zeigt ja einmal mehr, dass der Arzt und die Ärztin ein wesentlicher Teil dieser Erlebnisse sein müssen. Also es muss sich eigentlich ganz natürlich für den Arzt oder die Ärztin anfühlen, aus dem Primärsystem heraus, neben dem Primärsystem, auf dem oder und ist egal wie, ja. Also es muss aber einen Weg geben, wie man digitale Anwendungen für Ärzte und Ärztinnen genauso schmackhaft macht. Dr. Lim ist für mich ein cooles Beispiel, dass es geschafft hat, jetzt mal unabhängig davon, ob es inhaltlich gut ist, ob es sozusagen dem Solidaritätsprinzip entspricht, ob es gesellschaftlich gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sie haben es geschafft mit ihrer Lösung, eine Relevanz beim Arzt oder der Ärztin zu erzeugen, weil sie in einer ganz intuitiven, einfachen Art und Weise Termine verfügbar machen können für ihre Versicherten, für ihre Patienten. Und das stelle ich mir vor, dass man Lösungen etabliert, die wirklich auch den Arzt einbinden, ihn einnehmen, ihn gewinnen sozusagen. Und dann wird sich das natürlicherweise so vortun, dass sich proprietäre Lösungen zwangsläufig öffnen müssen und sich verändern müssen.
Ja, was eine weitere Herausforderung ist mit Blick auf knapp 120 verschiedene Primärsysteme, die wir momentan mit einer Zulassung im deutschen Markt haben.
Glaubst du daran, Jan, dass es die Anzahl in 5 Jahren noch so geben wird? Ich glaube, der Markt wird sich massiv bereinigen, oder? Wie siehst du es?
Also im Ärzteblatt stand neulich, Arzt trennt sich eher von seiner Frau, als dass er sein PVS-System wechselt, ganz plakativ. Und da ist, glaube ich, eine ganze Menge dran. Und wenn man sich heute anschaut, wann PVS gewechselt wird, dann sehr häufig nur bei Praxisneugründungen, ja, oder bei Übergaben. Und selbst bei Übergaben wird häufig auf das bestehende Tech-Stack dann gesetzt, auch wenn es zum Teil auch noch, zumindest vom Look and Feel, aus den 80ern ist. Und da teile ich deine Einschätzung nicht. Ich denke, wir werden da noch ein paar Jahre hinten dran hängen müssen. Neue Akteure kommen in den Markt, aber wir sehen ja auch, dass sich die unglaublich schwer tun, tatsächlich auch Administration aufzubauen. Und insofern David beim Thema Kooperation und auch den entsprechenden Geschäftsmodellen. Also wir sind aus meiner Sicht sehr stark darauf angewiesen und da gibt es ja zum Glück, weil ich auch alle pauschal über einen Kamm scheren, einige Akteure, die ja da mit sehr offen auch unterwegs sind. Und ich denke, die werden da auch die Vorreiter sein. Und da gibt es auch für einen PVS-Hersteller einen echten First-Mover-Advantage, wenn man sich entsprechend öffnet und viel stärker auf Plattformmodelle setzt, an die man andocken kann. Ne? Weil das muss man sagen, PVS hat einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil. Die haben ja eine gute Customer Base, die haben einen guten Zugang. Also mal das, was ein Salesforce oder ein Slack gemacht hat, ist mal dann als Add-on weitere Anwendungen einzubinden. Die Möglichkeit hat ja im Grunde genommen auch jede Praxisverwaltungssystem, also mal strategisch sich für diese Richtung zu entscheiden. Und ich denke, diejenigen, die da in diese Richtung gehen, die werden auch strategische Wettbewerbsvorteile dann perspektivisch haben.
Definitiv. Wie du weißt, haben wir in unserem zweiten Geschäftsbereich mit unserem CDA, mit unserem Data Repository auch eine Lösung, die der Institution auch genau diesen Weg eben soll. Also die Herausforderung ist ja, dass die Daten in der Regel in der Anwendung liegen und dort modelliert und strukturiert sind. Ein erster Schritt ist es ja schon mal, die Daten aus der Anwendung zu befreien, sozusagen, die eingekesselten Daten, und sie zu zentralisieren und sie gerne auch mit Open Source, wie es tun, Komponenten zu strukturieren und hochverfügbar zu machen. Das ist mal ein erster Schritt, aus der Abhängigkeit zu proprietären Systemen zu kommen. Und das erleben wir. Das ist ein Thema, das setzt, ja. Wir arbeiten ja mit vielen Krankenhäusern zusammen, auch mit Gesundheitsregionen wie Katalonien. Da ist es ein Riesenthema, ja. Also die Kunden wollen nicht mehr, ja, wollen sich da ein Stück weit auch befreien. Das finde ich erstmal eine sehr, sehr positive Entwicklung in die richtige Richtung.
Ja. Ja, an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn es noch weitere Fragen oder Anmerkungen gibt, dann gern in die Kommentare. Und wir kommen auch so langsam zum Schluss hier unserer heutigen Session. Und ich würde gern die Zeit nutzen, mit dir gemeinsam auch auf die aktuellen regulatorischen Entwicklungen zu schauen. Also Stichwort Gesundheitsdatennutzungsgesetz, GDNG und auch DigiG sind zwei regulatorische Vorhaben, die Telemedizin auch signifikant beeinflussen werden in den nächsten Jahren, zumindest das Potenzial dazu haben. Wie blickst du da drauf? Was sind die wesentlichen Treiber für die Telemedizin aus diesem Gesetzesvorhaben?
Ja, also mit Blick aufs GDNG erstmal Daten innerhalb eines regulatorischen Rahmens nutzbar und verfügbar zu machen, ist, glaube ich, schon mal ein Riesenwin. Und das wird sich ja im GDNG in verschiedenen Facetten auf verschiedenen Ebenen entsprechend aus. Und das ist grundsätzlich mal sehr, sehr zu begrüßen. Ja, so eine Krankenversicherung darf in Zukunft mit diesen Daten auch durchaus mehr tun. Und das ist grundsätzlich auch gut, so finde ich, ja, tatsächlich. Solange sie immer im Interesse der Versorgung, der Backup-Versorgung ist, ist das durchaus herzlich willkommen. Und es geht ja über die Forschung letztlich auch hinaus. Und da, finde ich, schafft das GDNG den notwendigen Rahmen. Ich bin gespannt. Im Januar soll ja der EU AI Act auch in Kraft treten. Der regelt natürlich den Teil im Umgang mit Daten im Kontext KI. Finde ich spannend. Und das im Zusammenspiel mit MPG oder mit MDR vielmehr, mit Medizinprodukt Regulierung ist dann, glaube ich, ein schöner abgeschlossener Rahmen, innerhalb dessen Telemedizin sich durchaus entfalten kann, glaube ich. Mit Blick aufs Digig ist es natürlich so, dass wenn man von Flexibilisierung der Quote spricht, ja, des Anteils von Telemedizin spricht, dann lässt man sich das ja bewusst offen. Ich begrüße sozusagen auch den Schritt. Man erkennt natürlich die Motivation, den Willen, auch das strukturell zu verankern, Telemedizin zu verankern. Man kassiert es dann natürlich wieder auf der anderen Seite, wenn man den Vergütungsrahmen in der Form nicht schafft, und es teilweise dann in die Hände der Fachschaften gibt, wiederum festlegen zu können, wie hoch der Anteil von Telemedizin sein soll. Und wir hatten es vorhin von Pädiatrie. Also wenn jetzt ein Berufsverband Kinder- und Jugendmedizin sich entscheiden muss, wie viel telemedizinischen Anteil sie zulassen, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie hoch die Quote sein würde. Und das bremst sicherlich auch nochmal in der Entwicklung. Was ich sehr begrüße, ist durchaus, dass über Leitlinien und Co. letztlich auch der Rahmen geschaffen wird, über den letztlich auch darüber entschieden wird, wie gut oder wie schlecht Telemedizin war und wie hoch die Vergütung letztlich auch sich daran orientierend ausfällt. Das finde ich gut, weil wir haben derzeit ja keinen gesetzten Standard für einen guten, versorgerisch sinnvollen, nutzenstiftenden Ablauf, sicheren Ablauf einer Fernbehandlung sozusagen. Insofern sind das jetzt erstmal im Gulse in die richtige Richtung. Vom Dammbruch will ich da jetzt in dieser Legislatur, in diesem Gesetzgebungsverfahren noch nicht sprechen.
Von dem, was du sagst, ist auch eine Anmerkung, die hier noch reinkam, die da ganz gut passt. Und zwar sagt Eva, bei den zahlreichen Anwendungen, die auf die ansässigen Ärzte sowohl in Kliniken als auch in Praxen mal einprasseln, fehlt den Überblick, ja, auch über die Struktur. Also wir haben einen unglaublich großen Flickenteppich an Insellösungen heute, wenn wir auch an Versorgungslösungen blicken, also digitale Lösungen in Form von Software. Und auch an der Stelle muss man ja sagen, liegt es ja auch an den Herstellern, diesen Weg zu gehen, offene Schnittstellen anzubieten, integrationsfähig zu werden, weil nur dann werden wir auch durchgängige Versorgungspfade bekommen. Und dann ist, glaube ich, auch der zweite Punkt erfüllt, Eva, den du ansprichst, dass dadurch auch mehr Service ja am Ende entstehen kann. Ja, weil wenn ich als Anbieter meine Wertschöpfungskette erweitere durch Partnerschaften, kann ich auch mehr Service anbieten. Und habe auch einfach eine viel bessere User Experience, weil ich möchte auch als Leistungserbringer und auch nicht als Patient mit 20 verschiedenen Anwendungen durch meinen Arbeitsalltag laufen oder für meine eigene Patient Journey so viele unterschiedliche Anwendungen nutzen. Und insofern finde ich persönlich, wird es dann auch spannend sein zu sehen, wer da eigentlich die Hoheit drauf hat. Ja, dann kommen wir am KZG, kommen wir auf die Patientenportale, eine Anwendung bei mir auf dem Smartphone, da habe ich meine Kassen-App. Wenn ich in Bayern lebe, habe ich sozusagen im Zweifel bei die 11.6, 11.7 digital auf meinem Smartphone. Ja, also wo, wer hat da die Oberhand? Also wir haben ja, das sieht man, glaube ich, ganz gut, dass kein Winner-Takes-It-All-Markt ist, in dem wir uns bewegen, ja, dass Versorgung in Ökosystemen stattfinden wird, sehr regional geprägt sein wird. Wie ist da dein Blick drauf?
Ja, absolut. Also zu 100%. Ich teile übrigens die sehr charmante Anmerkung tatsächlich. Meine Tochter hat ja auch, meine Töchter haben ihren Arztkoffer und da ist das Stethoskop drin, eine Spritze drin, da sind ganz viele Utensilien drin, aber noch kein Tablet. In diesem Holzkoffer, sage ich mal, ja. Das wird sicherlich in Zukunft da auch reingehen. Und irgendwie müssen diese Komponenten miteinander interagieren, glaube ich. Ja, insofern ist das so, genauso wie das die Dame in dem Kommentar dargestellt hat. Absolut beteiligt. Regionalisierung ist auch ein wesentlicher Faktor. Und da muss man sicherlich auch über das GVSG sprechen, also über das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, dass er dann in einer definierten Ausprägung hoffentlich kommen wird. Ja, weil das regelt ja sehr viel in Richtung auch vor allem Regionalisierung, ja, den Umgang mit Gesundheitskiosken, Primärversorgungszentren, die Möglichkeit, auch Gesundheitsregionen und Gesundheitsregionenverträge zu schließen. Telemedizin wird sich als eigenständige Säule nicht etablieren können, aufgrund der Tatsache, dass ärztliche Ressourcen, Kapazitäten hybrid organisiert werden müssen. Ein Arzt oder eine Ärztin kann sich das in Zukunft nicht mehr leisten, nur das eine oder das andere zu machen. Es wird es geben, es wird die Spezialisierung geben müssen. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass sozusagen Telemedizin sinnvoll in eine regionale Versorgung eingebettet werden muss. Und beides wird sich sehr, sehr gut gegenseitig befruchten und befeuern, glaube ich. Ja, insofern teile ich auch dort deine Einschätzung, definitiv.
Ja.
Ja.
Mit Blick auf 2024, ja, Jahreswechsel steht kurz vor der Tür. Was ist dein ganz persönlicher Ausblick auf das Jahr 24? Was ist das Top-Thema da für dich im Blick auf die Telemedizin?
Ja, okay. Ich dachte schon, ja, worauf soll ich mich bei der Beantwortung fokussieren? Ja, weil mein erstes Top-Thema, sei mir erlaubt, dass ich vielleicht einmal kurz abweiche, ja. Mein Top-Thema wird sein, meinem Team, meinen Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen, als ich es dieses Jahr hatten. Das sehe ich wirklich als meine ganz persönliche Aufgabe und Herausforderung auch durchaus, weil das Jahr so erfolgreich es auch war. Gemeinsam haben wir auch ein paar Erfolge gefeiert, Jan, das gibt uns ja wirklich auch recht. So anstrengend war es dann tatsächlich auch. Ich bin mal froh, wenn es dann so ein bisschen gesetzter nach vorne zugeht. In Bezug auf Telemedizin hoffe ich und erwarte auch, dass wir bis Ende des Jahres nicht mehr darüber sprechen, ein paar Projekte in einem Pilotcharakter realisiert zu haben. Hätten wir gleich Innofond-Projekte realisieren können. Ja, also ich glaube und ich hoffe und ich erwarte und ich denke, dass wir am Ende des Jahres zurückblicken und so gar nicht 10 oder 15, ja, aber so 3 bis 5 erfolgreiche Projekte implementiert haben, die in der Region verankert sind, die Kassenärzte und Ärzte berücksichtigen und gut einbinden, die den telemedizinischen Anteil ermöglichen, aber eben nicht nur auch physische Versorgung dabei berücksichtigen, die letztlich von Versicherten gut angenommen werden, die sich in die Praxisabläufe einer Arztpraxis auch gut integrieren lassen, die vielleicht sogar, Stichwort Bayern, ja, mit der Siemens vielleicht sogar schon den ein oder anderen Case in die stationäre Versorgung und raus aus der stationären Versorgung mitbringen. Wenn wir das als Basis mal gesetzt haben, dann kann man auch wirklich davon sprechen, dass wir es geschafft haben, gemeinsam fundamental Telemedizin dann auch systemkritikal auch zu implementieren und zu integrieren. Ja, da würde ich mich drauf freuen, wenn wir am 13.12.24 nochmal in den Review einsteigen.
Der Termin ist notiert. Wirklich gespannt, wenn wir 12 Monate später draufschauen, wie das Jahr dann tatsächlich verlaufen ist. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für die wirklich sehr interessanten Einblicke und Perspektiven, die ambulante Versorgung betreffend. Und das ist ganz klar, das ist eins der dicksten Bretter, ja, die es zu bohren gilt, einfach weil wir unter so viele unterschiedliche Akteure und Interessenlagen da unter einen Hut kriegen müssen. Aber es bewegt sich was, aber das nehme ich als Key Takeaway für mich mit. Also es hat sich in 23 schon eine Menge bewegt. Also das Thema Kooperation kommt bei Kassen, KV und auch bei Leistungserbringerorganisationen immer mehr an. Ich glaube, das gilt es weiter auszubauen. Auch dieses Vertrauen, was da entsteht, weiter auch dann in Projekte umzumünzen und dann einfach Leuchttürme zu schaffen, zu zeigen, dass es funktioniert. Und Rückenwind erwartest du auch aus den Digitalgesetzen, ob es ein laues Lüftchen wird oder vielleicht auch eine gute Brise, um auch ein bisschen vielleicht mal stärker zu segeln. Ich glaube, das wird sich dann zeigen. Ich glaube, das sind so die beiden wesentlichen Punkte, die ich für mich hier heute erstmal mitnehme. Emek, vielen Dank auch für deine Zeit und die Einblicke.
Danke dir vielmals, Jan. Und wer ist besser geeignet, als wir diese dicken Bretter zu bohren, oder? Freue mich drauf. Danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Danke, Jan.
Danke dir. Bleib gesund. Alles Gute. Bis bald. Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank für die Kommentare. Und die nächste Folge von All About Telemedizin gibt es dann auch direkt im neuen Jahr, am 11. Januar. Und das können wir schon verraten. Dort werden wir einen Vertreter der Teleklinik dabei haben, die auch ein bisschen dezidierter über ihr Modell und ihre Zukunftsperspektiven berichten werden.
Stark.
Alles Gute.